Ja, wow, was für ein Privileg, dass ich hier heute Morgen dastehen darf. Danke auch nochmal an Joachim und auch an die Miri, die jetzt gerade nicht da ist, für das Privileg und für die Möglichkeit, dass ihr mir da auch so viel vertraut, dass ich jetzt hier oben stehen darf. Ich weiß noch, als ich Miri vor ein paar Wochen dann mal angesprochen habe und gesagt habe, hey, in der Sommerpause, falls ihr da jemanden braucht, falls ihr da jemanden braucht zum Predigen, dann sagt doch einfach Bescheid. Ich bin offen dafür. Und da war ich noch ganz locker und habe gedacht, ach, das macht Spaß, das ist eine coole Möglichkeit, auch das, was ich gelernt habe, einfach mal anzuwenden und weiterzugeben. Während der letzten zwei Wochen der Vorbereitungszeit sah das ein bisschen anders aus. Da war das dann eher so, habe ich mir die Frage gestellt, Melli, worauf hast du dich da eingelassen? War, glaube ich, ein, zweimal auch kurz davor, Joachim anzurufen und zu sagen, vielleicht doch nicht. Aber ich habe heute Morgen hohe Schuhe an. Die geben ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, machen einen größer. Ich hoffe, dass es wird. Ich bin mir sicher, dass es wird, weil ich Gott habe. Genau. Einmal vorab, wenn ich nervös bin, habt ihr vielleicht schon gemerkt, habe ich die Tendenz, etwas schneller zu reden. Falls es zu schnell wird, wedelt mit den Händen, gebt mir irgendein Zeichen, dann versuche ich wieder langsamer zu machen. Eine zweite Sache, ich zeige nachher noch ein Video. Da ist englischer, also die sprechen auf Englisch. Das braucht ihr nicht zu verstehen. Ich habe zwar nach einer deutschen Version geschaut, habe ich aber nicht gefunden. Es ist nicht wichtig, dass ihr das nachher versteht. Es geht eigentlich um das, was ihr dann in dem Video seht. Wird dann auch Sinn ergeben. Genau. So, wir sind momentan in der Predigtreihe Sitzen, Wandeln, Stehen. Oder Joachim meinte noch zu mir, du brauchst dich nicht unbedingt daran halten. Mach einfach so, wie du denkst. Und ich habe mir dann immer gedacht, warum aus der Reihe tanzen? Ich meine, schau doch einfach mal, bet, verbring Zeit mit Gott und schau, was dabei rauskommt. Und genau, wir können die erste Folie zeigen. Wie ihr sehen könnt, geht es heute dann tatsächlich auch um Stehen. Mein erster Gedanke, als es um Stehen ging, dachte ich mir, schau doch mal im Duden nach, in der Definition unter Stehen, was dabei rauskommt. Vielleicht hast du ja eine neue Erkenntnis. Genau, können wir die nächste Folie machen. Also Stehen ist ein Verb, ein unregelmäßiges Verb sogar. Ich habe jetzt nur ein paar der Definitionen rausgeholt. Unter anderem zum Beispiel sich in einer aufrechten Körperhaltung befinden, aufgerichtet sein, mit seinem Körpergewicht auf den Füßen ruhen. Das zweite, nicht mehr fahren oder nicht mehr in Bewegung sein, in einer Funktion sein. Das dritte, ein bisschen einen anderen Kontext, für etwas einstehen oder Gewähr gebieten, stellvertretend sein für etwas oder sich zu etwas bekennen, für etwas stehen. Das sind so ein paar. Gut, als ich mir das angeschaut habe, habe ich auch gedacht, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich denke, dass wenn man sich die Definition vom Stehen anschaut, da kommt jetzt auch kommen keine weiteren Fragen auf. Ich glaube, das ist ziemlich klar, oder? Genau. Dann können wir weitergehen. Mein zweiter Gedanke war, wenn ich an Stehen denke, dann fallen mir verschiedene Arten ein, wie Mann oder Frau stehen kann. Ich habe da mal vier Bilder mitgebracht. Das sieht man vielleicht auch, welche Filme ich eigentlich ganz gern mag. Ja, ich bin Narnia-Fan. Das erste Bild, ich gehe, wie wenn wir lesen würden, durch. Da steht einer relativ leger und locker und entspannt. Das zweite ist eher dieses Betretene, der hat die Hände in den Hosentaschen, steht da, ein bisschen gesenkter Kopf von der Körperhaltung. Da merkt man, das ist vermutlich eher so ein bisschen für Fehler gerade stehen oder betreten sein. Das dritte, da geht es mir um dieses Spalierstehen, der, ich weiß nicht, wie man die nennt, mit dem Pferdekörper. Ja. Zentauren, danke. das ist eher so ein bisschen ehregebend. Genau. Und das vierte dann eben, das sieht man hier, die Susan, wie die da steht mit dem Pfeil und Bogen in der Hand, die steht sehr fest, die scheint doch auch einen gewissen Stolz zu haben, kampfbereit zu sein. Ich kenne mich jetzt nicht so mit dem Bogenschießen aus, aber von dem, was ich weiß, da sollte man, glaube ich, einen sicheren Stand haben. Von dem her, die steht fest. Beim letzten Bild kam mir dann auch direkt ein Lied in den Kopf von früher. Das ist sicher eigentlich auch einige von euch kennen, dieses Ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, auf Gottes Wort und so weiter. Fest auf dem Fels stehen. Fest im Glauben stehen. Wir können auch eins weitergehen. Darum soll es heute in der Predigt auch gehen. Die Phrase oder der Satz fest im Glauben stehen, das habt ihr sicherlich auch schon häufiger gehört. Und zumindest geht es mir so. Meine Gedanken gehen es dann sofort zu der Parabel von dem Haus auf dem Sand, beziehungsweise das Haus dann auf dem festen Untergrund gegangen. Ziemlich bekannt. Ich glaube, dass wir uns einig sein können, dass es wichtig ist, fest im Glauben zu stehen. Hier in Deutschland haben wir es vielleicht nicht ganz so mit Christenverfolgung zu tun wie in manch anderen Ländern, aber trotzdem stehen wir auch immer wieder an Punkten, wo wir uns entscheiden müssen. Zum Beispiel stehe ich zu meinem Glauben, auch wenn meine Kollegen oder meine Kommilitonen, meine Mitschüler, meine Freunde mich komisch anschauen oder mich hinterfragen. Oder glaube ich, dass Gott gut ist und mich liebt, auch wenn ich gerade durch eine schwierige Zeit gehe, ob das jetzt eine Krankheit ist, ob das Arbeitslosigkeit ist, ob das ein Verlust einer geliebten Person ist. Die Liste könnt ihr unendlich weiterführen. Ich glaube, ihr habt da alle eine Idee davon, was das sein könnte. Glaube ich, dass Gott gut ist, oder wende ich mich von Gott ab, wenn es mal nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe? Als Christ fest im Glauben zu stehen, ist wichtig. Denn in der Bibel steht auch immer wieder, dass wir es als Christen hier in der Welt nicht leicht haben werden, dass wir auch Leid und Not erleben werden. Und deswegen müssen wir eben standhaft sein. Sonst könnte es in unserem Leben auch ungefähr so aussehen, wie ihr das jetzt im Video sehen werdet.
Afford enough premium carpet to get us to the stage. I mean, it was a short walk, but it was pretty luxurious, right?
Okay. Everybody smile away.
I'm holding the dog. He is peeing. He is now peeing. And I'm putting him down.
No, Ronnie only has three legs.
No. I'm scared.
Ron? Ron? There's no stairs. How do I get to the stage?
Genau. Die standen nicht ganz so sicher. Deswegen ist der Untergrund, auf dem wir stehen, auch so unglaublich wichtig. Und es ist wichtig, dass wir fest im Glauben stehen, dass wir da ein festes Fundament haben, auf dem wir stehen. Aber was bedeutet es eigentlich, fest im Glauben zu stehen? Wie können wir das erreichen? Oder was können wir machen, damit wir eigentlich ein festes Fundament in unserem Glauben haben? Und ich finde, die Apostelgeschichte ist eigentlich ein ganz tolles Buch, um da mal genauer hinzuschauen. Ich denke mal, gerade in Paulus seinem Leben kann man das immer wieder erneut sehen, dass er keinen Millimeter von seinem Glauben abweicht. Selbst als er immer wieder neu angeklagt wurde oder als er im Gefängnis in Rom war, da hat er auch nicht aufgehört, das Evangelium weiter zu verbreiten, Briefe zu schreiben etc. Genau, ich möchte aber heute tatsächlich eine andere Person mit euch betrachten, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist, und zwar der Stephanus aus der Apostelgeschichte 6 und 7. Können wir auf die nächste Folie gehen? Ich werde Teile davon vorlesen, alles wäre ein bisschen zu viel. Und zwar im Beginn von Apostelgeschichte 6 geht es im Prinzip darum, dass die erste Gemeinde ist schnell gewachsen. Und dann kam es eben auch zu ein paar Spannungen zwischen den Juden und denen, die eben als Nichtjuden dann Christen wurden, beziehungsweise den Juden, die Christen wurden, und den nichtjüdischen Christen. Und die haben gemeint, ja gut, unsere Witwen und so weiter da mit der Versorgung, das klappt einfach nicht mehr so, einfach weil die Gemeinde so schnell gewachsen ist. Und dann haben die 12 Apostel eben die Gemeinde zusammengerufen und hatten gemeint, okay, gut, wir sind eigentlich eher fürs Predigen etc. und so weiter zuständig. Genau, lass uns doch einfach Männer einsetzen, die einen festen Glauben haben, die einen guten Ruf haben, die ihr Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen und Weisheit haben, um eben dann bestimmte Aufgaben in der Gemeinde auch mit zu übernehmen, für die wir einfach nicht mehr die Kapazität haben, weil die Gemeinde so groß geworden ist. Das haben sie dann auch gemacht. Unter anderem war der Stephanus auch mit dabei. Das heißt, der hatte dann auch eine leitende Position in der Gemeinde. Und da setzen wir jetzt an. Also ich fange an zu lesen in Apostelgeschichte 6, Vers 8. Und ich lese auf der Hoffnung für alle. Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Eines Tages verwickelten ihn die Anhänger einer jüdischen Gemeinde, die sich die Freigelassenen nannten, in ein Streitgespräch. Die Leute aus Kyrene, Alexandria, Sizilien und der Provinz Asia beteiligten sich daran. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit, mit der er sprach, etwas entgegenzusetzen. Denn in ihm wirkte der Heilige Geist mit seiner Kraft. Deshalb stifteten sie ein paar Leute zu der Behauptung an, er hat Gott gelästert und Mose beleidigt. Wir haben es selbst gehört. Dadurch gelang es ihnen, das Volk, seine führenden Männer und die Schriftgelehrten so aufzwiegeln, dass sie über Stephanus herfielen und ihn vor den Hohen Rat schleppten. Dort traten Zeugen gegen Stephanus auf, die man vorher bestochen hatte. Dieser Mensch, so behaupteten sie, wendet sich in seinen Reden ständig gegen den heiligen Tempel und das Gesetz Gottes. Wir haben selbst gehört, dass er gesagt hat, Jesus aus Nazareth wird den Tempel abreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns gegeben hat. Die Mitglieder des Hohen Rates blickten gespannt auf Stephanus und jedem fiel auf, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels. Der hohe Priester fragte Stephanus, stimmt es, was die Männer hier von dir behaupten? Stephanus antwortete, hört mich an, liebe Brüder und Väter unseres Volkes. Dann kommt die Rede von Stephanus. Im Prinzip fängt er an, dem Hohen Rat und den Männern, die ihm da zuhören, zu beschreiben ihre Geschichte im Prinzip mit Gott, das Evangelium, angefangen von Abraham bis hin dann über die Zeit in Ägypten, wie sie aus Ägypten herausgeführt wurden, bis hin eben dann zu Jesus. Und dann setzt er wieder ein in der Apostelgeschichte 7,45. Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut, »Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf!« Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, »Herr, vergib ihnen diese Schuld!« Mit diesen Worten starb er. Ich finde, es ist eine sehr, sehr starke Geschichte, eine sehr bewegende Geschichte, zumindest ist es für mich so. Stephanus, eine leitende Person in der Gemeinde, wird angeklagt und weicht aber während der kompletten Zeit kein Stückchen von der Wahrheit und seinem Glauben ab. Auch als er weiß, dass es eigentlich um Leben und Tod ging. Was ich cool finde an Stephanus, wenn wir in den Text schauen, dann wird mehrfach über ihn gesagt, dass er voller Glaube war, dass er einen festen Glauben hatte und dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Das sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, Vers 5 oder 10 oder in Apostelgeschichte 7, Vers 55. Und die Tatsache, dass der Glaube von Stephanus und die Tatsache, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, immer wieder wiederholt wird, betont das Ganze. Und ich glaube, dass es den Leser und auch uns heutzutage herausfordern soll, auch danach zu streben, so einen festen Glauben zu haben wie Stephanus. Und dass wir uns ein Beispiel nehmen an Stephanus in diesem Glauben. Das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Was können wir machen, um ein festes Glaubensfundament zu haben? Können wir die Folie wechseln? und gerade auf den ersten Punkt. In der Apostelgeschichte 6, Vers 3, Vers 5, 8, 10, 15 und in 7, Vers 55, da wird es direkt genannt oder auch angedeutet, dass Stephanus mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und dass er dadurch Wunder getan hat und eben auch den Anklagen, die gegen ihn gerichtet wurden, standhalten konnte. Und ich finde, da kommt sehr eindeutig heraus, dass der Heilige Geist uns befähigt und dass er uns Kraft gibt, zu Gott zu stehen. Dass er uns Kraft gibt und uns befähigt, in seinem Namen zu handeln und fest im Glauben an Gott verankert zu sein. Und eben auch unserem Ruf als Christen nachzukommen, Nachfolger für Jesus zu angeln, zu machen. In Matthäus 28, Vers 19 bis 20 hat Jesus dann auch das ist der Missionsbefehl, da hat Jesus zu den Jüngern gesagt, dass er alle Zeit mit ihnen ist. Und das sehen wir dann auch in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da wird nämlich berichtet, dass Jesus gesagt hat, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und die Christen, damals eben die Nachfolger und die Apostel, befähigt, das Evangelium zu verkünden. Nicht nur in Judäa, sondern weltweit. Judäa, Samaria und so weiter, über die Grenzen hinaus. Das ist dann auch in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 14, sieht man das, ist es geschehen. Da wurde der Heilige Geist ausgegossen und sie haben angefangen, in Sprachen zu reden und dann eben hinauszugehen in die Welt. Der Heilige Geist wurde aber nicht nur den Nachfolgern Jesu zu der Zeit damals gegeben, sondern es heißt ja, Jesus sagt, Gott ist alle Zeit mit uns. Er ist alle Zeit mit uns. Das heißt, auch heute. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist auch heute noch genauso wirkt wie damals. Dass er uns genauso lenkt und leitet, dass er uns Kraft schenkt und uns hilft, fest im Glauben zu stehen, wie er das damals bei den Nachfolgern und Christen getan hat. Und daher ist mein erster Punkt auch, wie können wir fest im Glauben stehen, dass wir Gott mitnehmen. Dass wir nach dem Heiligen Geist fragen und sagen, ich möchte dich in meinem Leben und ich möchte dich mitnehmen in meinen Alltag, in jede einzelne Sekunde. Kann man die Folie wechseln? Der zweite Punkt, lies in der Bibel. Die am Dienstagabend da waren, die erkennen vielleicht den einen oder anderen Punkt jetzt wieder. Die Bibel ist Gottes Wort, vom Heiligen Geist inspiriert und uns gegeben, damit wir mehr verstehen können, wer Gott ist, wer wir in ihm sind und was es für unser Leben heutzutage bedeutet. Unser Leben als Christen, als Nachfolger Jesu. Und deswegen denke ich, ist es auch so grundlegend wichtig, dass wir als Gottes Nachfolger die Bibel lesen und studieren und uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was da eigentlich drin steht. Denn sie ist eine Leitlinie für uns hier, für unser Leben auf der Erde. Ich glaube auch nicht, dass es ohne Grund war, dass Gott die Israeliten damals angewiesen hat, als es darum ging, Könige zu wählen, dass eben diese Könige Israels das Wort Gottes, also das Gesetz, das sie damals hatten, den Teil, abschreiben, studieren und darüber meditieren sollten. Das sieht man im fünften Buch Mose 17, 18 bis 20, da steht es drin. Ich glaube nicht, dass es ohne Grund war, dass die Könige Israels das machen sollten und Zeit in Gottes Wort verbringen sollten. Denn es ist so, wenn wir Zeit mit dem Bibelstudium verbringen, dann lernen wir mehr über das, was wir eigentlich glauben und vor allem an wen wir glauben, wer Gott ist. Da lernen wir sehr, sehr viel darüber, wenn wir die Bibel lesen. Und es ist alles eben ganz arg wichtig, damit wir überhaupt fest im Glauben stehen können. Denn ganz ehrlich, wie sollen wir komplett überzeugt sein und Zweifel ablegen können, wenn wir gar nicht wissen, was wir glauben oder an wen wir glauben? Und was das auch für unsere Identität und für unser Leben bedeutet. Da hat man kein hundertprozentig festes Fundament, wenn man das nicht weiß. Und ich weiß noch, meine erste Bibel, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, die habe ich irgendwann auf einer Teenie-Freizeit so selber gestaltet außen und habe dann auch mit einzelnen Buchstaben draufgeschrieben, Benutzung kann Leben verändern. Ich glaube, mir war das damals schon bewusst, was das bedeutet. Das hat jetzt aber nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, nachdem ich 9 Monate lang die Zeit hatte, tagtäglich zwischen 10 und 15 Stunden einfach nur die Bibel zu studieren, die Bibel zu lesen und drüber nachzudenken, drüber zu beten, Dinge rauszuziehen. Das hat eine ganz, ganz andere Bedeutung bekommen. Und deswegen glaube ich einfach, oder weiß ich, dass das Bibelstudium, dass das Bibellesen, das Regelmäßige, dass es Fundamentale ist, dass dafür, dass wir fest im Glauben stehen können. Deswegen auch als zweiter Punkt, lies die Bibel. Und ganz ehrlich, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen, ich habe zwar eine Bibelschule gemacht, aber genauso wie vorher, jetzt wo ich im Alltag zurück bin und auch Schicht arbeite und es immer wieder wechselt hin und her, ist es unglaublich schwierig, da auch Routine reinzubekommen. Jeden Tag zu sagen, ich habe eine feste Zeit, das geht gar nicht, weil die eine Woche schaffe ich früh, die andere Woche schaffe ich spät. Das ist unglaublich, also mir fällt es auch schwierig. Und ich habe 9 Monate die Bibel studiert, mir liegt es so auf dem Herzen, dass ich diese Zeit habe, aber es ist unglaublich schwierig, das umzusetzen manchmal. Weil das Leben kommt dazwischen und so weiter. Deswegen ist es, also sage ich das auch zu mir, ich sage das nicht nur zu euch, ich sage das auch zu mir. Lies in der Bibel. Der dritte Punkt. Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir können in der Apostelgeschichte 6 und 7 können wir sehen, dass Stephanus der Gemeinde gedient hat. Als einer der Leiter, klar, hat er dann auch eben Zeit mit anderen Christen verbracht. Er durfte erleben, wie der Heilige Geist durch ihn Wunder getan hat, aber sicherlich auch durch andere Menschen, durch die Apostel. Und er durfte erleben, wie Gott gewirkt hat. Und ich bin mir sicher, dass dadurch auch sein Glaube gestärkt wurde. Dadurch, dass er das tatsächlich live miterleben konnte in der Gemeinschaft mit den Christen, mit den anderen. Gemeinschaft mit anderen Christen ist wichtig. Wir sehen zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, da geht es um die erste Gemeinde. Die lebte in Gemeinschaft und teilte alles miteinander. Die kümmerten sich umeinander, die kümmerten sich vor allem auch um die, die hilfsbedürftig waren, die in Not waren. Und in Galater 6, Vers 2, da heißt es auch, dass man des anderen Last tragen soll. Ich glaube, dass wir als Christen nicht dazu gemacht sind, alleine dazustehen, sondern dass wir für Gemeinschaft geschaffen wurden. Nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern auch Gemeinschaft mit anderen Christen. Denn wenn wir diese Gemeinschaft haben, dann ist es auch möglich, dass wir durch zum Beispiel Zeugnisse, gemeinsamen Lobpreis, das Abendmahl, was wir nachher auch feiern werden, und vieles mehr, dass wir daran erinnert werden, was und an wen wir glauben. Und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen können. Im Neuen Testament wird zum Beispiel auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Gemeinde dazu da ist, einander zu erbauen, einander zu ermutigen. Wie zum Beispiel auch im Epheserbrief oder im Römerbrief. Da sieht man das zum Beispiel. Ja, die Gemeinschaft mit anderen Christen, wie gerade schon gesagt, dadurch werden wir daran erinnert, an was und an wen wir glauben. Und wir können uns gegenseitig ermutigen und durch schwere Zeiten tragen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die Gemeinschaft eben mit anderen Christen auch essentiell ist für dieses feste Glaubensfundament. Mein letzter Punkt für heute, es gibt sicherlich noch mehr, aber mein letzter Punkt für heute ist dann die Gemeinschaft mit Gott. Ganz, ganz wichtig. Was wir auch in Apostelgeschichte 6 und 7 sehen können, ist, dass eben Stephanus, das wird auch mehrfach betont, weise war und mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Hatte ich ja schon erwähnt. Aber auch gerade gegen Ende, als er kurz vor dem Tod stand, da hat er seinen Blick nochmal auf Gott gerichtet. Und er konnte sogar dann schon in den Himmel reinschauen. In Apostelgeschichte 7, 55 bis 56 und 59 bis 60. Und ich glaube, dass sowas nur von der Gemeinschaft mit Gott, der persönlichen Beziehung mit Gott herkommen kann. Und davon, dass Stephanus Gott eben persönlich kennt, als seinen persönlichen Gott und Freund, und dass er ihm deswegen vertraut und auch auf ihn hofft. Ergibt es Sinn? Ja, oder? Und ich glaube, dass Gemeinschaft mit Gott zu haben, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Je nach Situation, nach Lebenssituation, je nach Person auch. Zum Beispiel, manchmal ist es der Lobpreis, während dem wir in Gottes Gegenwart treten dürfen. Manchmal ist es das Bibellesen. Deswegen überschneiden sich diese Punkte teilweise auch. Die muss man nicht nur getrennt voneinander sehen. Genau. Ich musste in dem Punkt musste ich an das Lied denken, The More I Seek You, The More I Love You. Heißt es im Prinzip, The More I Seek You, The More I Find You, The More I Find You, The More I Love You. Also im Prinzip auf Deutsch, je mehr ich dich suche, desto mehr finde ich dich. Und je mehr ich dich finde, desto mehr liebe ich dich. Und ich glaube, da ist so viel Wahrheit dran. Weil wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann lernen wir ihn besser kennen und dadurch auch lieben. Und wir bauen eben diese persönliche Beziehung mit Gott. Und wenn ich von Gemeinschaft mit Gott spreche, dann spreche ich eigentlich von diesem ganz besonderen Ort, von diesen speziellen Zeiten, an denen wir einfach nur mit Gott sind, wo die Zeit plötzlich wie still zu stehen scheint, wo wir einfach nur sein können, wo alles andere abfällt und plötzlich unwichtig wird. Der Ort, an dem wir Gottes Gegenwart und die Intimität unserer Beziehung mit ihm wie greifbar spüren können. Das meine ich mit Gemeinschaft mit Gott. Eine Bekannte von mir, die hat mir mal erzählt, wenn sie an diesen Punkt kommen will, manchmal, wenn der Alltag dann einem noch im Kopf rumschwirrt, dann kommt alles Mögliche wieder auf und man ist abgelenkt. Deswegen hat sie angefangen, mit Gott ein Schloss zu bauen, weil sie eigentlich schon immer Prinzessin sein wollte. Und das heißt, wenn sie mit Gott an diesen Punkt kommen will, dann stellt sie sich im Prinzip vor, dass sie in dieses Schloss reingeht. Und sie hat für bestimmte Themen, hat sie bestimmte Räume in dem Schloss, manchmal wird auch noch angebaut, aber dann ist sie in diesem Schloss mit Gott. Und es ist ihre ganz persönliche Zeit mit Gott. Da ist niemand anders mit drin, noch nicht mal ihr Ehemann oder ihre Kinder. Das sind nur Gott und sie. Und es kam mir so bekannt vor, weil bei mir ist es manchmal so, dass ich mit Gott Kaffee trinken gehe. Es gab sogar eine Zeit, da habe ich mir morgens tatsächlich 2 Tassen Kaffee gemacht und eine mir gegenüber hingestellt. Das habe ich dann doch aufgehört, weil als Studi hat man da nicht ganz so viel Geld. Nee, aber ich gehe Kaffee trinken mit Gott. Oder Strandspaziergänge. An einem leeren Strand, der unendlich lang ist. Einfach mit Gott spazieren gehen. Oder manchmal ist es auch einfach nur so, dass ich als seine Tochter auf seinem Schoß sitze. Dass ich wieder das kleine Mädchen sein darf, die einfach bei Gott auf dem Schoß sitzen darf und sein darf und mit ihm reden darf. Das meine ich eigentlich mit dieser Beziehung und Zeit mit Gott und der Gemeinschaft mit Gott. An diesen Ort kommen, wo wir mit Gott persönlich Beziehung haben, wo wir persönlich mit ihm sprechen, 1:1. Und wenn wir so mit Gott Zeit verbringen, dann glaube ich, dass wir diese Beziehung eben bauen, dass wir anfangen, ihm immer mehr zu vertrauen. Und wenn wir Gott kennenlernen auf diese Art und Weise, dann baut es auch unser Fundament im Glauben, weil dann wissen wir, an wen wir glauben. Dann kennen wir diese Person, dann kennen wir diesen Gott persönlich. Und wenn wir diese persönliche Beziehung haben und ihn kennen, dann ist es, fester geht's nicht. Und ich glaube, das ist auch vergleichbar zu einer Ehe. Ich habe das vor meinem Papa abgesprochen, dass ich das auch sagen darf. Ich gehe mal davon aus, ich glaube, das ist auch bei vermutlich allen so ist, die in der Ehe sind, dass das Vertrauen gewachsen ist und dass die Beziehung heutzutage besser und fester ist und vermutlich auch mehr aushält, als zu dem Zeitpunkt, als sie sich frisch kennengelernt haben und noch gar nicht verheiratet waren. Das liegt daran, dass sie miteinander Zeit verbracht haben, dass sie sich besser kennengelernt haben, dass sie in ihre Beziehung investiert haben und dadurch ist ein festeres Fundament bei rausgekommen, eine feste Verbindung zueinander. Und es ist genau das Gleiche mit Gott und uns. Wenn wir Zeit in unsere persönliche Beziehung mit Gott investieren, dann wird die Beziehung fester und wir haben eine festere Grundlage für unseren Glauben. Und deswegen sind diese besonderen Zeiten, die Gemeinschaft mit Gott, auch so unglaublich wichtig für unser festes Glaubensfundament. Und mir ist bewusst, ich komme zum Ende, mir ist bewusst, dass viele von euch, das ist, was ich jetzt gesagt habe, für euch ist es vermutlich nichts Neues. Ihr habt es schon mal gehört. Aber wir Menschen sind auch so gestrickt. Manchmal müssen wir manche Sachen einfach häufiger hören. Wir müssen daran erinnert werden. Es ist wie bei Kindern. In bestimmten Bereichen müssen die mehrfach darauf hingewiesen werden, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, bis es dann irgendwann mal einsinkt und bis es verstehen. Und so ist es auch mit Gott und uns. Manchmal brauchen wir einfach wieder eine Erinnerung. Andererseits will ich euch auch einfach herausfordern, ganz ehrlich in euch selbst reinzuhören und euch zu fragen, stehe ich wirklich so fest in meinem Glauben, wie ich eigentlich denke? Wo sind vielleicht auch meine Schwachstellen? Wo kann ich noch wachsen? Wo und wie kann ich mein Glaubensfundament noch stärker machen? Oder muss ich das Fundament vielleicht auch mal wieder reparieren und restaurieren? Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, das muss ich genauso auf mein Leben selber auch anwenden. Ich habe da auch ein ganz aktuelles Beispiel, wo ich auch vor dieser Entscheidung stehe. Stehe ich eigentlich wirklich fest im Glauben oder nicht? Und zwar hat sich mein Plan jetzt für die nächsten Monate in den letzten 3-4 Wochen doch nochmal ziemlich rumgedreht. Es hat sich Neues ergeben und es wird nicht ganz so laufen, wie ich mir das eigentlich gedacht und auch gewünscht hatte. Und ich muss mich da jetzt fragen, glaube ich, dass Gott trotzdem gut ist und alles in der Hand hat und genau weiß, wo ich bin und was ich wann brauche. Vertraue ich ihm auch in der Ungewissheit, die jetzt auf mich zukommen wird für die nächsten Wochen und Monate? Halte ich an ihm fest und an dem, was ich weiß, oder versuche ich auch die Dinge dann in meine eigene Hand zu nehmen und nicht mehr fest im Glauben zu stehen, sondern und nicht auf Gott zu vertrauen, sondern es selber dann zu versuchen? Da muss ich mich auch fragen, ist mein Glaubensfundament fest genug, dass ich da Gott vertraue und da einfach ihm nachfolge, oder mache ich mein eigenes Ding? Und mein Ziel heute ist es nicht, euch was komplett Neues zu erzählen. Kann ich auch in dem Fall nicht, weil das ist, vieles ist auch einfach logisch. Aber ich will euch herausfordern, wie gesagt, darüber nachzudenken, wie es bei euch mit eurem Glaubensfundament aussieht. Und ich will uns alle ermutigen, danach zu streben, ein bisschen mehr wie Stephanus zu werden. Mit einem Glauben, der nicht erschüttert werden kann, egal was kommt.
Amen. Also das ist so die Regel, dass man nach der Predigt Amen sagt. So sei es. Vielen, vielen Dank.